Hallo und herzlich willkommen bei Crimefimmel. Unser Podcast zum Thema True Crime ist für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet. Ein bisschen Spaß und Ironie muss man bei uns vertragen können. Wir kommen beide nicht aus der Medienbranche und erachten diesen Podcast als unser Hobby. Wir versuchen ihn für euch so professionell wie möglich zu gestalten.
Wir erzählen uns gegenseitig jeweils einen Kriminalfall und teilen unsere Eindrücke darüber miteinander. Es kann sein, dass ihr den einen oder anderen Fall bereits kennt. Wir möchten ihn euch aber mit unseren Worten erzählen.
Ich bin Katja.
Und ich bin Luisa.
Wer uns auf Instagram folgt, weiß es schon, für alle anderen, für diese Folge haben wir
Griechenland
ausgelost. So, da ich letzte Mal nicht begonnen habe, sondern du. Ich habe angefangen.
Okay. Wir waren das letzte Mal in Bosnien-Herzegowina.
Richtig. Und schon da habe ich angefangen. Stimmt. Dann darfst du diesmal anfangen.
Das ist nett. Wir wollen ja bei unserem Schema bleiben. Immer abwechselnd.
Ganz genau. Dass keiner zu kurz kommt.
Sehr gut. Professor Dr. Susanne Ayrton wurde am 23.12.1959 in Oakland, Kalifornien geboren. Sie studierte bis 1981 Biologie und promovierte 1988 im Bereich Mikrobiologie. Ab 2000 lebte sie in Deutschland und arbeitete am Max-Planck-Institut. Im Juli 2019 fliegt Susanne auf die Insel Kreta in Griechenland, um an einer Fachtagung der Orthodoxen Akademie teilzunehmen. Dies ist bereits das vierte Mal, dass sie daran teilnimmt. 4.7.2019, 31 Grad, 15 Uhr. Susanne entschied sich, kurz joggen zu gehen. Lange sollte sich der Lauf nicht hinziehen, da es dafür zu heiß war und um 18 Uhr bereits der nächste Termin stattfinden würde. Bei 31 Grad würde ich keinen Meter gehen. Am Strand liegen, Sonne, fertig.
Und ein schönes kaltes Bier in der Hand.
Kaltes Bier, Cocktail. Ich hab Durst. In ihrer schwarzen, kurzen Sporthose und einem rosafarbenen Sport-BH machte sich Susanne auf den Weg. Als sie zu ihrem 18-Uhr-Termin nicht erschien und man sie nicht erreicht hatte, wurde sie als vermisst gemeldet. Ein Suchtrupp mit 100 Leuten suchte nach ihr. Sie hatten Hilfe von Drohnen, Flugzeugen und Schiffen. Ihr Mann reiste mit den zwei Söhnen nach Griechenland, um auch bei der Suche nach seiner Frau zu helfen. Mm. Auch ganz schön krass, ne? Da fliegt sie halt für eine Fachtagung ein paar Tage weg und dann ist er weg.
Ach du Scheiße.
Kinder haben sie vorher nicht, also man verabschiedet sich ja schon, das ist vielleicht da das Gute. Also für den Urlaub verabschiedet man sich schon. Aber es ist halt schon ganz schön krass. Aber ich kann gut verstehen, dass er statt zu Hause zu sitzen halt wirklich
mitsucht,
hinfliegt und mitsucht. Zu diesem Zeitpunkt gehen die Ermittler davon aus, dass Susanne einen Unfall beim Joggen hatte und nun lebendig, aber bewegungsunfähig irgendwo ausharrt und nun auf die Hilfe der Suchenden wartet. Am 8.7.2019 wurde die Suche beendet. Susanne wurde von Wanderern tief in einer Höhle gefunden. Sie hatte ihren Kopf zwischen ihre Beine gelegt. Sie war bereits verstorben. Es war kein Unfall. Ja. Zurück zum 4.7.2019. Um 11 Uhr stieg Giannis P., ein 27-jähriger Priestersohn, in sein weißes Auto, ein alter, klappriger Hyundai Pony. Auf den Weg zur Arbeit, um Holz für den Bau von Vogelkäfigen zu sammeln. 15 Uhr machte er sich auf dem Heimweg. Während dieser Fahrt fiel ihm eine Joggerin auf. Es war Susanne. Nach seiner Beschreibung geschah dann Folgendes. Er war auf der Suche nach einem Opfer. Er verspürte eine Macht in sich, diese Frau zu verfolgen. Er stoppte sein Auto. Gleich darauf fuhr er wieder los, um auf der Höhe von Susanne das Lenkrad rumzureißen. Mhm. Er fuhr sie direkt an. Sofort stieg er aus und sah nach ihr. Sie lebt noch. Soll ich die Polizei rufen? Dachte Giannis nach eigenen Aussagen noch. Nein, sie ist so schwer verletzt, er will sie sterben sehen. Er sagte, er hatte hier das erste Mal den Drang verspürt zu morden. Das Verlangen war da, nun handelte er danach. Er hiefte die bewusstlose Susanne in seinen Kofferraum und fuhr zu einem Schacht, der in eine Höhle führte. Vor diesem Schacht überkam ihn nun ein weiteres großes Verlangen. Sex. Er will Susanne vergewaltigen. Auch das setzte er in die Tat um. Sie lebte noch und er vergewaltigte sie ganze dreimal. Er berichtete, dass sie beim dritten Mal der Vergewaltigung bereits tot war.
Oh. Dreimal? Beim dritten Mal war sie schon tot.
Sagt er, Die Autopsie später sagt, dass sie auch da noch gelebt hat.
Ach du
Es ist also nicht ganz klar, aber das ist ja wirklich manchmal so, dass sie nicht ganz das wieder hinkriegen,
Scheiße.
zu welcher Sekunde. Also wenn das halt alles irgendwie so in einem Stundenrahmen passiert, dann wissen sie nicht, was genau in welcher Minute passiert ist, wann sie genau verstorben ist. Ich finde beides krass. Einmal die Leiche zu vergewaltigen, andererseits halt auch sie einfach dreimal zu vergewaltigen, währenddessen sie so sehr schwer.
Schwer verletzt. So schwer, so, so schwer verletzt ist. Wie man
Also ich
das
finde,
überhaupt.
wirklich beides
Schon allein dieses,
sehr schwer.
kam der Gedanke zu morden. Entschuldigung, ist es wie, ach, geh mal zum Fleischer und kauf mir Fleisch?
Ich bezweifle teilweise tatsächlich auch, dass sein Plan halt wirklich war, zu sagen, ich fahre zur Arbeit und hole dann ein bisschen Holz und fahre dann wieder nach Hause. Ich weiß gar nicht, ob er das vorher schon mit eingeplant hat und danach gehe ich mal auf die Suche. Oder vielleicht hat er das immer gemacht und sie ist in dem Moment aufgefallen für ihn. Als er mit der Tat fertig war, wickelt er Susanne in ein Tuch eines Sonnenschirms und schmiss sie in den 7 Meter tiefen Schacht. Dieser endet in dieser Höhle, eine Höhle, die im Zweiten Weltkrieg von den Nazis geschaffen worden ist, um Waffen und Munition zu lagern. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich möchte aber auch nicht in einem Nazi-Schacht enden einfach.
Nee,
Also
aber in gar
ich
keinem Schacht enden.
im gar keinem Schacht, aber schon gar nicht einen, der von den Nazis erbaut worden ist. Wirklich nicht. Der Schacht war der Luftschacht. Also darüber hat der quasi die Höhle mit Luft versorgt. Er deckte den Schacht dann mit einer dort vorgefundenen Holzpalette ab und fuhr zu einem Friedhof, um seinen Kofferraum von Beweisspuren zu befreien. Sie trug Gesichtsfrakturen, Schürfwunden an den Armen, mehrere Rippenbrüche von sich, die es ihr fast unmöglich machten, zu atmen.
Ach du Scheiße.
Hier kommen dann die Gerichtsmediziner, halten die Rippenbrüche für die Todesursache. Daran ist Susanna qualvoll erstickt, was bedeutet, dass sie bei der dritten Vergewaltigung
Noch
noch gelebt
gelebt.
hat.
Ach du Scheiße.
Man fand an ihrem Körper auch Stichwunden und Schnitte. Eine Internetseite berichtet auch von einem abgeschnittenen Ohr. Ich habe auch gelesen, verstümmeltes Ohr, also irgendwas war auch mit dem Ohr. Ich weiß nicht, ob der noch Verwandtschaften zu Mike Tyson oder sowas hatte, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das. Also ich finde, der hat sich halt dafür, dass das in diesem Moment erst in ihm aufgegangen sein soll,
Hat da
hat
ganz
er,
schön viel.
ich wollte gerade sagen, da kam ganz schön viel zusammen. Ich bin
Ja.
da, also ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass dieses Verlangen und was er dann machen würde und so schon viel früher in ihm war. Also ich meine,
So krass auf jeden Fall.
ich
Wenn man so
bin ja
ausrastet.
jetzt anatomisch auch nicht so bewandert, was Männer betrifft. Also ein bisschen schon, aber nicht komplett. Aber ich meine, wenn er sie dreimal vergewaltigt hat, also dazwischen liegt ja auch mal so
Bisschen Zeit. Er muss sich ja ein bisschen erholen.
Regenerationszeit.
Ja. Krasse Scheiße.
Finde ich halt auch krass. Laut weiter griechischer Medien haben sich nach Bekanntwerden der Tat 4 weitere Frauen bei der Polizei gemeldet. 3 meldeten, dass auch sie von Giannis in einem weißen Hyundai Pony verfolgt und dann fast umgefahren wurden. Sie hatten Glück, dem Schicksal von Susanna zu entgehen. Eine Frau meldete, sie wurde von ihm sexuell belästigt.
Dann hat das doch aber doch geplant. Da
Ja,
kann es ihm nicht einfach so gekommen sein.
auch da kommt so die Vermutung, dass
Ja.
er das schon öfter mal vorhatte und die anderen wirklich einfach in dem Moment wirklich großes Glück hatten. Durch sein Geständnis und die Beweise gibt es keinen Zweifel daran, dass er der Täter ist. Als Beweise wurden zum Beispiel angeführt, dass ihr Blut an seinen Schuhsohlen und seiner Kleidung klebte. Er hatte zwar versucht, diese zu verstecken, aber die Polizei fand seine Sachen. Auch wurden Reifenspuren auf der Anfahrt zur Höhle gefunden, welche zu seinem Auto passten. Es gab auch Videoaufnahmen, wie er zum ungefähren Tatzeitpunkt mit seinem Auto in der Nähe des Tatorts war. Also das heißt, er konnte sich da jetzt nicht so ganz rausreden, hat er offensichtlich auch nicht versucht. Trotzdem gehen einige Medien davon aus, dass er nicht allein gehandelt hat. Es scheint auch niemand an eine spontane Tat zu glauben. Auch wir beide ja nicht.
Nee.
Auch weil sich die 4 potenziellen anderen Opfer gemeldet haben. Ich konnte leider nicht rausfinden, ob die Anschuldigungen wahr sind. Also ich meine, im ersten Moment sind das ja nur Anschuldigungen. Wir haben ja schon festgestellt, wir halten es nicht für eine spontane Tat. Glaubst du aber, es könnten da noch mehr Täter mit beteiligt gewesen sein?
Würde ich jetzt nicht sagen. Weil, wenn da auch andere Mädels sich da gemeldet haben und gesagt haben, dass der auch mit dem Auto da, na, ich glaube das nicht.
Glaube das auch nicht. Also zwar ist, glaube ich, ein Körper dann ganz schön schwer, aber der hat das ja nicht nicht weit gehabt quasi. Also ich glaube tatsächlich auch, dass er das schon alleine gemacht hat. Sein erster Verteidiger legte sein Mandat nieder. Der musste sich dann einen neuen Anwalt suchen. Ich habe leider
Nein.
nicht rausgefunden, warum, aber wahrscheinlich war ihm das alles nicht so cool.
Ja.
Ja, kann ich auch verstehen, würde ich auch nicht so gern verteidigen wollen.
Aber du musst ja, ne? Ich glaube, als Verteidiger,
Ich
wenn
glaube,
du
wenn du ein,
zugewiesen wirst, musst du das machen,
ja, ich
ne?
glaube, wenn du ein
Ja.
Pflichtverteidiger bist, ne? Also das stand jetzt hier aber nicht, dass es ein Pflichtverteidiger war. Es war nur, sein erster Verteidiger hat den niedergelegt und er musste sich einen neuen Anwalt suchen. Jetzt kommt's, pass auf. Seine Frau.
Was?
Ja.
War verheiratet?
Er war verheiratet.
Nein.
Seiner Frau hatte er den Mord schon gestanden, bevor die Polizei ihn am 15.07.2019 festnahm. Sie wandte sich mit den zwei Kindern von ihm ab.
Was ist denn da schiefgegangen?
Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall, also ich meine, gut, das passiert ja auch jetzt, ohne dass man gleich morden muss, dass man vielleicht da irgendwie sexuell unbefriedigt ist.
Aber Kinder, Mensch, hat Kinder.
Ich denke dann halt immer, willst du, dass das deinen Kindern passiert?
Ja.
Das, ich finde das halt. Boah, nee. Das Urteil ist hier noch ausstehend. Der Prozessbeginn ist für Ende Mai angesetzt. Ich schaue mal, dass ich das weiter auf dem Schirm behalte. Vielleicht kann ich in einer der nächsten Folgen nochmal sagen, wie dann das Urteil lautet. Das dauert ja aber manchmal eine Weile. Das psychiatrische Gutachten, welches erstellt wurde, beschrieb Giannis als kalt und zynisch. Was ja auch, Entschuldigung, aber zu dem Fall, klar, musst du da kalt und zynisch sein,
Stell
tut
dir
mir
doch
leid.
mal vor, du bist verheiratet, hast zwei Kinder und dein Mann gesteht dir, ich habe eine Frau umgebracht.
Umgebracht, mehrfach vergewaltigt, mit dem Auto angefahren. Also,
Glaube,
das. Nee. Nein.
das Bedürfnis, mich zuerst duschen zu gehen und mich irgendwie abzurubbeln.
Das geht jetzt leider nicht, weil du möchtest ja jetzt noch deinen Fall vorstellen, auch wenn ich das sehr gut nachvollziehen kann. Aber wir können gerne danach duschen gehen. Wir. Betonung auf
Wir
wir.
gehen duschen. Huh, spektakuläre. Mein Fall handelt von Eleni Topaludi, 21, aus Rhodos. Ein paar Namen dieser Geschichte habe ich geändert. Eleni ist 21 und Studentin und lebt mit ihrer Familie auf der griechischen Insel Rhodos. Es ist am Abend des 27.11.2018. Eleni wird von ihrem Freund Luca von zu Hause abgeholt. Er sagt ihr, dass sie zum Haus seines Freundes Christoph fahren, um dort abzuhängen. Das Haus befindet sich nahe des Ferienortes Lindos auf Rhodos. Eleni willigt ein. Luca ist 19 und betätigt sich der Sportart MMA, Mixed Martial Art.
Oh, das habe ich schon mal gehört.
Das ist eine Vollkontaktsportart, bei der sich die Kämpfer sowohl Schlag- als auch Trittechniken des Boxens, Kickboxen, Taekwondo, Muay Thai und Karate bedienen. Das sind die, die so halbnackt, nur mit einem Höschen an im Käfig kämpfen.
Man kann es nicht sehen,
Aber
aber
sie zieht
ich,
die Augenbrauen
meine
hoch.
Augenbrauen spielen verrückt.
Ist aber auch eine fiese, brutale, also sieht echt
Tut
brutal
bestimmt
aus.
sehr weh. Das wäre bestimmt der Moment, wo ich dann immer die Hände vor den
Ja.
Augen und immer nur durch den Spalt nochmal oder so.
Aber ich glaube,
Aber
die sind alle recht fit.
ja, das kann ich mir vorstellen.
Luca soll als extrem reizbar gelten. Er kommt aus einfachen Verhältnissen. Seine Familie stammt aus Albanien. Seine Mutter putzt Hotelzimmer und sein Vater ist Bauarbeiter. Lukas Schwester arbeitet als Lehrerin. Der Vater ist voller Stolz über seine Familie. Sie ist vom Himmel gefallen, sagt er. Süß, ne?
Oh Gott, wie süß.
Ich auch ganz niedlich. Lukas Freund Christoph kommt, so sagt man, aus einer relativ reichen und bekannten griechischen Unternehmerfamilie, die mit Tourismus ihr Geld verdient. Christoph scheint es an nichts zu fehlen. Als Eleni und Lukas schließlich in dem Ferienhaus von Christoph ankommt, schlägt die Stimmung schnell um. Christoph verlangt, mit Eleni zu schlafen und erwartet Sexualpraktiken, die Eleni nicht geheuer sind. Nochmal fürs Protokoll, Eleni ist aber mit Lukas zusammen. Okay.
Also, ich hänge gerade bei den Sexualpraktiken
Ja,
fest.
Eleni ist das unheimlich und sie verweigert jeglichen sexuellen Kontakt zu Christoph. Daraufhin entbrennt ein Streit zwischen den dreien. Zunächst wird geschlagen und geschubst, bis Christoph schließlich zu einem Bügeleisen greift. Er schlägt Eleni damit gegen den Kopf. Sie bricht vor Schmerzen zusammen und blutet stark. Mit letzter Kraft bittet sie die beiden Jungs, sie noch in ein nahegelegenes Krankenhaus zu bringen. Dann verliert sie ihr Bewusstsein. Luca und Christoph sind geschockt. Christoph allerdings sagt daraufhin, dass sie es zu Ende bringen und sie loswerden müssen.
Nein.
Die beiden fahren mit der bewusstlosen Eleni in Christophs Auto in Richtung Meer. Dort werfen sie sie über die 10 Meter hohen Klippen ins Meer. Eleni wird am nächsten Tag von der Küstenwache gefunden. Der Gerichtsmediziner stellt später fest, dass Eleni noch lebte, als sie ins Meer geworfen wurde. Ich habe voll Gänsehaut.
Aber wenn ich kurz fragen darf, und die haben aber sie wirklich nur in Anführungsstrichen gesetzt, dann ermordet, aber die haben sich nicht an ihr vergangen.
Da scheiden sich die Geister.
Ui.
Also es gibt Berichte, da sagt man, dass sie wohl brutal und schwerst vergewaltigt worden ist. Dann sagt man wieder, da waren, die haben sie nur zusammengeschlagen und darunter geworfen, weil sie es eben nicht wollte.
Aber das, also für mich war das jetzt so einfach, dass die Frage auch entstanden ist, weil sie sich ja über diese Sexpraktiken, die sie nicht wollte, unterhalten hat. Und da ist es ja naheliegend, wenn sie dann bewusstlos ist, dann halt das zu
Ja,
machen.
ich denke mal, sie wollten, also ich vermute mal, dass Christoph das tatsächlich machen wollte. Aufgrund dessen, dass sie halt dann bewusstlos war, ist ihm das vielleicht vergangen.
Ja, man möchte es für sie hoffen. Man möchte es echt für sie hoffen, weil, boah, nein.
Die beiden jungen Männer werden kurz Zeit später festgenommen. Luca ist sofort geständig, kooperiert mit der Polizei und gibt die Beteiligung zu. Christoph schweigt anfangs, dann bestreitet er überhaupt dabei gewesen zu sein und am Ende dreht er den Spieß einfach um. Er belastet Luca, dass der diese Tat aus Wut verübt hat, weil Eleni gesagt habe, dass Christoph der bessere Liebhaber gewesen sei.
Da hat er aber auch ganz schön Fantasie spielen lassen, oder was?
Beide allerdings behaupten mitgemacht zu haben, weil sie vor dem jeweils anderen Angst gehabt haben.
Ah ja, und dann ist klar, weil man Angst voneinander hat, bringt man solche Dinge zur Sprache. Ist klar.
Ja. Lukas Vater ist außer sich, als er von der Tat seines Sohnes erfährt. Er habe doch keinen Mörder großgezogen und hat sein tiefes Beileid für Elenis Familie bekundet. Die Familie von Christoph äußert sich gar nicht dazu.
Ich wüsste nicht, würdest du dich dazu äußern? Weil das ist ja schon immer noch so eine Sache, das ist dein Kind, das hat
Ja,
gerade
gut, man
was.
kann aber trotzdem der Familie sein Beileid bekunden.
Das definitiv, aber ich wüsste auch nicht, verstößt man sein Kind dann? Ist man trotzdem für das Kind da? Ich hätte keine Ahnung. Weil das ist ja, also ich möchte nicht, dass das meinem Kind angetan wird und ich glaube auch nicht, dass ich den Leuten verzeihen könnte, die das meinem Kind antun. Was ist aber, wenn dein Kind eben der Mörder ist?
Ja, also ist
Also
schon.
spannend. Also wenn ihr irgendwie dazu eine Meinung habt, könnt ihr das ja einfach mal in die Kommentare schreiben.
Ja. Luca und Christoph werden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Es heißt, dass einer der beiden im Gefängnis brutal zusammengeschlagen wurde. Wer von beiden das war, das ist aber nicht bekannt.
Gegönnt
Also.
wäre es beiden.
Ja. Ja, also ich finde das jetzt immer, ich hatte ja jetzt in Folge 1 schon so einen Fall mit, wo sich der Mensch, der Partner nicht unter Kontrolle hatte. Ich finde das immer so krass, dass sie dann, wie kann man denn so ausrasten und über irgendwas sauer sein, dass man denn jemanden so schlimm schlägt?
Ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, ob sie, also klar, wenn man mit einem Ding zuschlägt, das ist halt auch nochmal was ganz anderes, als wenn man vielleicht einfach nur mit der Faust oder mit der flachen Hand zuschlägt, wo man ja bei allen Sachen denken kann, okay, ich möchte nicht, dass irgendwie eine Anzeige bei mir drin steht und die ja viel dann doch denken, ah ja, wenn ich die Leiche
Die
loswerde,
Leiche,
die
gleich.
Leiche.
Aber ein Bügeleisen. Entschuldigung.
Aber wenn ich die Leiche loswerde, dann findet man das nicht und dann wird es quasi nie in meinem
Ja,
Lebenslauf
also sie war
auch.
bewusstlos, aber ich weiß ja nicht, ich war noch nie so oft bewusstlos, wenn ich dann über die Klippen geworfen, 10 Meter, dann noch 10 Meter falle, vielleicht noch irgendwo anstoße.
Das kriegst du nicht mit.
Oh.
Das kriegst du nicht mit. Du bist ja komplett weg. Das glaube
Trotzdem
ich.
möchte ich so nicht enden.
Das verstehe ich.
Bitte.
Ich schreibe es mir auf. Ich merke es mir.
Vermerke das für später. Ich möchte so bitte nicht enden.
Okay. Ich werde es versuchen. Es kommt jetzt auch drauf an, wie du dann halt, wie nett du zu mir bist.
Ist klar.
Das überlege ich mir alles noch.
Ja.
Ja, schon krass. Also wirklich, dass man da sich nicht so unter Kontrolle hat. Wirklich. Ja, wir sind in unserer dritten Folge oder das war unsere dritte Folge. Wir wollen jetzt aber mal was Neues mit einbauen. Wir werden am Ende der Folge immer eine Frage über Kriminalfälle oder Kriminalstatistiken stellen und haben dazu drei Antwortmöglichkeiten. Auf Instagram könnt ihr dann voten, was ihr glaubt, was die richtige Antwort ist. Am Anfang der nächsten Folge werden wir dann die Auflösung machen. Hier kommt unsere erste Frage.
Ed Kemper, verurteilter Mörder von 8 Menschen. Für was gewann Ed mehrere Preise?
Ist es A. Er nahm mehrere Hörbücher über seine Morde auf, damit auch sehbehinderte Menschen daran teilhaben können? Oder ist es B. Er schrieb Drehbücher über verschiedene Morde und setzte sie danach in die Tat um? Oder C. Ed mordete während der Teilnahme einer Fernsehshow, für die er mehrere Preise gewann?
Wir möchten dazu sagen, eine der Antworten ist tatsächlich wahr.
Eine ist wahr, den Rest hat Luisa sich ausgedacht. Ja, viel Spaß dabei. Wir sind gespannt und werden euch am Anfang der nächsten Folge berichten, was ihr gewählt habt und ob ihr damit richtig lagt und natürlich dann die richtige Antwort mitteilen.
Wir hoffen, euch haben unsere Fälle gefallen. Passt gut auf euch und eure Lieben auf. Bussi von uns.
Tschüss.
Tschüss.